Campus Radio Oldenburg.
Dein Radio für die Uni und die Stadt. Und da sind wir schon wieder mit den nächsten Live-Gästen. Wir haben eine ziemlich volle Bude heute. Jetzt haben wir nämlich 4 Gäste vom Computermuseum da. Und zwar Timo mit TH und IE, da hat er drauf bestanden. Timo, Volker, Arne und Jens. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hallo.
Ihr repräsentiert ja das Computermuseum. Am besten erklärt ihr uns einmal kurz, worum es sich dabei eigentlich handelt. Was ist das für ein Museum?
Ja, dann mache ich das gleich. Also zu dieser Stimme gehört Timo. Das Oldenburger Computermuseum zeigt funktionierende Computergeräte, Spielkonsolen, Arcades und Flipper der 1970er, 80er und 90er Jahre. Also das Besondere ist bei uns, es ist alles im Originalzustand und der Besucher kann da ran und die Dinge ausprobieren.
Es funktioniert auch alles noch?
Ja, ja, es funktioniert alles noch.
Und wer ist denn generell das Computermuseum? Ihr seid jetzt hier gerade zu viert, aber gibt es ein festes Team oder ist das auch variabel vielleicht?
Das ist variabel und offen, wie ich betonen möchte. Das heißt, das Ganze ist organisiert als gemeinnütziger Verein. Und zurzeit sind so im Team, kann ich mal gar nicht sagen, 12, 13, 14 Leute sowas um die Ecke, die das dann halt so spielen. Aber wir freuen uns natürlich über Leute, die mitmachen wollen, sich irgendwie einbringen wollen. Dazu muss man auch nicht unbedingt Computer-Nerd sein.
Also sagst du, das Interesse für das Thema im Generellen reicht aus, um da vielleicht zu euch zu stoßen und sich da einzubringen?
Ganz genau.
Ich glaube, es reicht doch schon, einfach ein netter Mensch zu sein. Und der sagt, ich möchte gerne ein bisschen helfen, wenn es ein Pinsel ist.
Ja.
Gestrichen wird auch wohl mal.
Ja, das stimmt.
Okay. In eurer Ausstellung, die ja jeden Dienstag ab 18 Uhr immer eröffnet ist, was kann man da sich denn alles so angucken? Macht ihr auch eine Führung oder gehen die Leute frei durch eure Ausstellung? Wie läuft sowas dann ab?
Übernehme ich mal. Also an den Dienstagen ist meist einfach, dass die Gäste frei durch die Ausstellung gehen. Wenn sie Fragen haben, helfen wir natürlich gerne weiter. Aber es können halt auch Führungen gebucht werden, wobei die oft halt außerhalb der normalen Öffnungszeiten sind. Also wenn man eine Gruppe hat und sich das angucken möchte mit Führung, kann man sich gerne bei uns melden und halt auch andere Termine zu anderen Tageszeiten und so auch machen. Das ist dann auch kein Problem.
Und wie schafft ihr es, wenn ihr Führungen anbietet? Also ich war zum Beispiel bei der Nacht der Museen einmal bei euch und da waren auch Wunderführungen angeboten. Und das fand ich sehr interessant. Wie schafft ihr das denn, die Menschen dann auch je nach verschiedenen Kenntnisständen mit einzubeziehen? Wenn ihr vielleicht merkt, da gibt es auch Kinder oder Menschen, die von Computern, gerade von älteren Modellen, auch nicht so die Ahnung haben. Achtet ihr dann schon so drauf, in den Führungen da auch individuell drauf einzugehen oder sind die Führungen immer relativ ähnlich?
Und da antworte ich vor allem wieder, weil ich derjenige bin, der die Führung macht. Es gibt natürlich spezielle Interessensgruppen, wenn du schon bei den ersten 5 Sätzen merkst, aha, Nerds, dann kann man ein bisschen anders ins Detail gehen, als wenn es jetzt zum Beispiel eine Schulklasse ist, die zum Beispiel auf Klassenfahrt ist und ein Museum besucht, dann wird das Ganze ein bisschen allgemeiner gehalten. Meistens dauert so ein Besuch bei uns von Gruppen 2 Stunden. Wobei die erste Stunde grob eben die Führung ist oder die Information über die Geräte und das Museum und die zweite Stunde aber einzig und allein zur Verfügung stehen soll, um das Museum und die Exponate zu erforschen. Also der Mitmachteil. Das ist für die Schüler immer so ein bisschen Belohnung für eine Stunde zuhören und dann kann man zocken.
Und wenn du schon die ganzen Exponate ansprichst, woher kommen die denn alle? Sind die aus Privatbeständen oder wie sind
bitte,
die ins Museum?
Kann das bitte jemand anders gekommen? Beantworten? Mir ist das ein bisschen peinlich.
Also mir gehören die zu Geräten meistens der Stimme, die wir die ganze Zeit gehört haben. Deswegen überhaupt das Museum, würde ich sagen, entstanden ist, weil er damit sehr früh angefangen hat, diese alten Geräte zu sammeln und irgendwann war es einfach zu viel und er dachte sich wahrscheinlich auch, wenn die im Keller stehen, ist das ja auch ein bisschen blöd. Das muss man den Leuten mal zeigen. Und daraufhin ist eigentlich, die genaue Geschichte kann ich jetzt nicht so runterbringen, nee, weil ich bin erst seit 5 Jahren dabei.
Erst ist gut, das ist fast die Hälfte der Zeit. Das Computermuseum gibt es 11 Jahre und vor 11 Jahren hatte ich tatsächlich das Bedürfnis, meiner Sammlung einen neuen Sinn zu geben. Und das hat sich sehr gut entwickelt.
Und dementsprechend sind nach wie vor die meisten Exponate eigentlich auch in seinem Eigentum. Wir kriegen natürlich auch Spenden. Eigentlich relativ regelmäßig von Leuten, die dann sagen, ach, ich habe hier auf dem Dachboden was gefunden, soll ich das wegschmeißen oder könnt ihr es gebrauchen? Und insofern egalisiert sich das jetzt langsam ein bisschen. Es ist nicht alles im Timo, sondern mittlerweile gehört dann auch einiges dem Verein, weil es gespendet wurde.
Und was bekommt ihr so als Spende? Sind das alte Heim-PCs, die die Leute noch aus den 90ern haben? Oder?
Ja, die zum Beispiel nehmen wir gar nicht so gerne an. Weil da kommen dann gerne auch Leute, die sagen, ach, ich habe hier was gefunden, das ist total alt und so, das ist bestimmt was für euch. Und dann ist es irgendein 486er PC von 1990 oder sowas. Das ist schon eigentlich zu neu für uns. Also wir sind tatsächlich hauptsächlich auf die Heimcomputer der 70er bis 90er spezialisiert. Also alles, was vorm PC war sozusagen. Aber da kriegen wir auch ordentlich Spenden. Das ist dann meistens, wenn irgendwo ein Dachboden aufgeräumt wird oder ein Keller geräumt wird, finden die Leute dann was. Oh,
noch ein C64.
Haben wir ja auch noch. Ne? Und dann bringen die vorbei und ja, wenn es funktioniert, nehmen wir die gerne an.
Und was begeistert euch so am meisten an eurer Arbeit beim Computermuseum? Habt ihr da vielleicht irgendwelche Dinge, die ihr da besonders gerne macht? Oder Bereiche, die ihr vielleicht auch sogar mitbegründet habt oder verändert habt?
Oh, ja. wie bin ich zum Computermuseum gekommen? Das war damals, da gab es noch, wie hieß es am alten Platz? Wie hieß die alte Adresse noch, das kleine
16 Quadratmeter? Neue Straße 2.
Neue Straße. Damals habe ich ja gedacht, das ist ein toller Laden, da gebe ich mal meinen C64, den ich selbst auf dem Dachboden gefunden habe, ab. Und ich gedacht, ich tue dem Museum damit einen Gefallen. Falsch gedacht. Aber doch, ich bin dann letzten Endes hängen geblieben und ich fand das mega interessant, was man da alles finden konnte. Man fühlte sich zurückversetzt in seine eigene Jugendzeit und ja, wenn man dann mal wieder so eine CD in der Hand hatte, eine Diskette in der Hand hatte, eine Originaldiskette vom 64er und dachte, Mensch, was haben wir da Zeit mit verbracht und selbst als Original, wir haben es als Original nie gehabt und dann geht's weiter. Man findet mal wieder andere Dinge. Es ist einfach interessant, diese Zeitreise wieder mitzumachen und es sind einfach nette Leute, das ist eine tolle Sache. Deswegen, ich kann nur sagen, kommt mal vorbei und guckt es euch an.
Für mich ist es mittlerweile, gerade bei den Führungen, sind es die Geschichten, die unsere Gäste mitbringen. Also gar nicht so die Spenden als Sachspende, sondern wenn es Menschen sind, die das in ihrem Leben miterlebt haben, in ihrem Arbeitsleben, irgendwann den Umschwung kam von Schreibmaschine zu Computer, steht auf einmal gar nicht mehr unsere Technik im Vordergrund, sondern es sind wirklich die Geschichten, die die Menschen aus ihrem Leben gerne nochmal wiedererzählen oder jetzt anhand dieser Geräte, die sie das erste Mal seit 40 Jahren wiedersehen, das auch noch triggert und sagt, ach Mensch, komm ja, zu der Zeit habe ich gerade, da war ich dabei, meine Diplomarbeit zu verfassen oder ähnliches. Also eigentlich ist es eine total schöne menschliche Komponente, ein Zeitreisemuseum anhand alter Geräte, aber da stehen auf einmal die Computer gar nicht mehr so weit vorne.
Ja, das ist oft, wenn die Besucher dann kommen und eben wirklich, wie er schon sagte, nach 20 oder 30 Jahren das erste Mal wieder das und dann kommen die Geschichten. Ach, weißt du noch, damals mit meinem Bruder Nächte durchgemacht und dies und jenes. Und dann kommen auch oftmals Geschichten, wo ich mich dann auch selbst auch wieder dran erinnere. Ach ja, stimmt, das war da auch. Deswegen bin ich auch zu dem Computermuseum gekommen, weil irgendwann hat ein Freund von mir gesagt, hier gibt es übrigens auch ein Computermuseum, geh doch schon mal dahin. Und dann die Hälfte der Geräte, die da stehen, die hatte ich selbst irgendwann in meinem Leben. Und ja, dann bin ich hängen geblieben. Ne? Das war eigentlich wie eine kleine Zeitreise ist das. Das ist schon so mein hauptsächlicher Punkt an dem Museum hier.
Ich möchte gleich mit euch auf jeden Fall noch über geplante Events sprechen, aber vorher machen wir als Pause erstmal ein bisschen Musik von The Apples.
Da sind wir wieder beim Campus Radio Oldenburg und wieder zurück bei unseren Gästen vom Computermuseum Timo, Volker, Arne und Jens. Ihr habt uns gerade schon ein bisschen was davon erzählt, was man im Computermuseum sehen kann und was euch daran so begeistert. Viel davon ist ja auch so ein Nostalgieaspekt für die Menschen, die diese Computer, die bei euch stehen, auch aus ihrer eigenen früheren Zeit noch kennen. Aber es gibt ja auch viele Schulklassen, die euch besuchen. Wie nehmen denn Kinder so diese Technik wahr, die das eigentlich gar nicht kennen können aus anderer Erfahrung?
Darf ich kurz anfangen? Ja, weil gerade gestern Abend hatten wir zwei Schulklassen da. Und dann wird mir auch immer klar, wie selbstverständlich die ein Handy und Internet nehmen. Also ich habe dann Fragen beantwortet, wie, wann hattest du dein erstes Handy? Wie alt warst du da? Und ich sage, ja, ich weiß nicht, 25, 28. Warum denn so spät? Ich sage, weil es vorher keine Handys gab. Und das Gleiche mit dem Internet. Also für die ist das allgegenwärtig. Und das schon mal zu adressieren und zu zeigen, das ist nicht überall so oder nicht jeder Rechner hatte eine Maus. Und wir hatten es gerade in der Pause kurz erwähnt, wir haben auch Wählscheiben, funktionierende Wählscheibentelefone da und Schallplattenspieler. Und das ist für die ja auch Technik, die irgendwie völlig vom anderen Stern kommt oder vielleicht noch bei Oma und Opa irgendwo rumsteht.
Steinzeit.
Die technische Steinzeit. Also das ist tatsächlich spannend zu sehen, wie die jungen Menschen, die jetzt gerade mit ihrem ersten Smartphone ausgestattet sind, da erstens damit umgehen und mit welcher Medienkompetenz sie damit umgehen, aber auch wie wenig die einsortieren können, wie alt diese Technik ist.
Die ja gar nicht so alt ist.
Na eben.
Ja, aber für sie ja schon. Ja. Sie sind oft mehr als das ganze Leben.
Ja, genau.
Das Doppelte alt. Und ja, für uns ist halt irgendwo ein Bruchteil und man hat halt vieles anderes vorweg schon kennengelernt. Schön ist auch, wann kam ein Kind, ging auf den Bildschirm los, patschte drauf, dreht sich um, Papa kaputt. Ja, reagierte natürlich nicht. Ja. Naja, da war die Bedienung der Rechner halt auch etwas anders.
Kommen die Schulklassen, die bei euch solche Führungen mitmachen, hauptsächlich aus Oldenburg oder habt ihr einen größeren Einzug?
Davon kommt keine aus Oldenburg, das ist ganz irritierend. Sie haben immer, die Schulklassen, die uns besuchen, sind immer mit Anreise versehen. Freuen sich natürlich, dass wir direkt hier beim Hauptbahnhof untergebracht sind. Das heißt, wenn die mit dem Zug anreisen, sind praktisch schon bei uns. Aber ich kann mich jetzt in den letzten Jahren nicht erinnern, eine Oldenburger Gruppe oder Schulklasse hier gehabt zu haben.
Das ist wahrscheinlich das Problem, wie meistens. Die Dinge, die man vor Ort hat, kriegt man ja gar nicht so mit. Und wenn man in Urlaub fährt oder eine Klassenfahrt oder sowas vorbereitet, dann kümmert man sich um sowas. Wo gibt's denn was? Wo kann man hinfahren?
Ja, aber jetzt haben sie es ja alle im Campusradio gehört und weiß die ganze Stadt Bescheid.
Ich habe auch gesehen, dass ihr neben individuellen Führungen und eurer Dauerausstellung auch noch andere Dinge anbietet. Zum Beispiel ein Coder-Dojo für Kinder und Jugendliche. Was kann ich mir da denn drunter vorstellen?
Jens, das ist doch dein
Teil. Sagen, das ist deins.
Du bist der Programmierer hier in der Runde.
Habt ihr das stimmt, selbst das organisiert oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas anzubieten?
Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil das eigentlich ja wie heißt der?
KTT?
Vom KTT alles organisiert
ist. Was ist das KTT?
Das ist der
Kreativität trifft Technik. Verein sitzt zwei Stockwerke unter uns. Die haben halt so ein Hackspace und FabLab, also eine offene Werkstatt quasi, wo man hinkommen kann und da sich gegenseitig helfen und so weiter. Und da sind halt viele dabei, die immer sehr computeraffin auch sind und dann Dinge da machen und programmieren. Und also es gibt wohl diese Coder-Dojo-Bewegung, das ist eine größere Organisation und die hatten halt die Idee, das zu machen und wunderbar, das passt ja auch zu uns und unterstützen das somit.
Aber ich habe auch gesehen, dass ihr auch noch andere Dinge anbietet, die sich vielleicht nicht an irgendwelche Programmierer richtet. Zum Beispiel bietet ihr auch zum Beispiel das OCM-Play-Event an. Was ist denn das?
Ja, das OCM-Play-Event, das gab es ja noch gar nicht, oder?
Das ist
relativ neu. Also früher hatten wir einmal im Monat die große Arcade-Veranstaltung. Das werden wir jetzt ein bisschen abändern. Wir wollen das auch mal wieder erneuern und den Gästen was Neues zeigen. Jetzt gibt es das OCM-Play, ich glaube, in diesem Jahr, nächsten Monat. Wann fangen wir damit an?
28.03.
Nächster Monat. Ja, und was kann man da so alles sehen? Dann, packen wir alles aus, was wir haben, was spielfähig ist. Ganz besonders natürlich wieder Flipper und ein paar Automaten und was wir so an Konsolen da haben, die natürlich gerade auch bei Schulgruppen, die schon erwähnt wurden, immer sehr gut ankommen, die Konsolen, weil die kennt man, dass die Hemmschwelle ein bisschen niedriger. Die muss man nicht groß bedienen, da gibt es einen Joystick und ja, die Kiste läuft.
Obwohl selbst die alten Joysticks teilweise eine Herausforderung darstellen.
Durchaus. Weil da kommen sie deutlich leichter rein, als wenn sie vor der Tastatur sitzen. So, ja. Wie muss ich denn jetzt überhaupt da starten?
Ja, aber ich habe auch gesehen, dass ihr euch nicht nur im Raum Oldenburg bewegt. Mittlerweile nehmt ihr auch an der Nacht der Spiele im Küstenmuseum Wilhelmshaven teil, habe ich gesehen, aber auch an der Retro-Game-Ausstellung im Archäologischen Museum in Hamburg.
Genau.
Das ist interessant. Was ist in Hamburg denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Bringt ihr dann Exponate dorthin und stellt die dort vor Ort aus? Oder seid ihr dann auch anwesend?
Genau. Sowohl die menschlichen als auch die sachlichen Exponate gleichen Alters werden da ausgestellt. Also andere Museen kommen mittlerweile auf uns zu, was ich sehr großartig finde, weil eigentlich sind wir ja ein Hobby-Museum. Und wenn dann solche gediehenen Museen auf uns zukommen und uns als Kooperationspartner anfragen. Das gleiche auch für das Freilichtmuseum am Kiekeberg in Hamburg. Wir sind auch in Berlin jährlich auf einer Veranstaltung vertreten. Das finde ich schon ganz toll, dass wir da ernst genommen werden. Und meistens verlaufen die Kooperationen so, dass wir ein paar Geräte einpacken, die zu deren Thema passen, die eventuell auch während der Ausstellung ohnehin hinter Glas ausgestellt sind. Das hatten wir hier in Oldenburg im Schloss jetzt im letzten Jahr auch. Und an diesen speziellen Tagen, wenn wir mit unseren Geräten vor Ort sind, lassen sich die Geräte eben auch einschalten und erleben. Das ist ja eigentlich das, was man von diesen Unterhaltungsgeräten möchte. Also nicht nur hinter Glas gucken, wie das Gehäuse aussieht, sondern eben erleben, wie war das Spielerlebnis, wie war das erste Mario-Spiel und ähnliches. Und so wird es auch in Hamburg und in Wilhelmshaven sein. Das Küstenmuseum hat sich diesmal ein Motto gelegt, da geht es um, Überraschung, Häfen. Und dann versuchen wir natürlich entsprechende Spieltitel rauszufinden, die etwas mit Wasser und Häfen zu tun haben. Also Monkey Island kommt mit, da habe ich feste Überzeugung. Und das Archäologische Museum in Hamburg, da geht es um die Alltagskultur der 80er Jahre. Und natürlich sind die Geräte, die wir haben, ein fester Bestandteil dieser Kultur, sie wurden da fester Bestandteil im Verlaufe der 80er Jahre und daher freuen wir uns auch da, dass wir mit teilnehmen dürfen.
Und in Wilhelmshaven, das ist ja jetzt nicht so weit weg wie Hamburg vielleicht, kann man dann einfach zu der Nacht der Spiele gehen und da dann die Spiele, die ihr mitbringt, dann auch selber testen vor Ort.
Unbedingt.
Ja. Genau, ihr wart ja auch alle schon mal
Tier. Ich war auch noch nicht in Wilhelmshaven.
Was?
Nein.
Dann müssen wir das dieses Jahr ändern.
Also ich war schon mal da, aber noch nicht zur Nacht der Spiele.
Diese Nacht der Spiele gibt es seit 11 Jahren, genauso lang wie es uns als Computermuseum gibt. Und die ziehen das halt so auf, dass die eben, das ist übrigens ein wunderschönes Haus. Also auch ohne die Nacht der Spiele ist das Küstenmuseum ein Besuch wert. Im Erdgeschoss gibt es klassische Brettspiele, neue und alte. Auch unter Anleitung. Und im Obergeschoss sind dann die elektronischen und elektrischen Spiele. Da sitzen dann wir. Und da kann man sich tatsächlich sehr, sehr lange aufhalten und sich komplett durchs Museum spielen oder einfach auch dieses schöne Museum genießen.
Ja, und das klingt interessant. Das ist am 28. Februar. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne in Wilhelmshaven mal vorbeischauen. Falls euch die Ausstellung in Hamburg interessiert, ab dem 6. März ist dort die Retro-Game-Ausstellung. Falls Leute jetzt zugehört haben und gerne mitmachen möchten bei euch oder Menschen das interessiert und sagen, sie hätten Interesse, euch vielleicht einfach mal kennenzulernen, wie können sie denn Kontakt zu euch aufnehmen?
Ja, einfach vorbeikommen zum Beispiel. Also Dienstags haben wir hier immer offen von 18 bis 21 Uhr. Da ist jeder sofort willkommen, der mitmachen möchte. Aber ansonsten auch einfach unsere Webseite angucken. Da ist die Info
Computermuseum-Oldenburg.
Genau.
Eine total handliche E-Mail-Adresse. Man findet uns bei Facebook, bei Instagram,
genau,
bei Twitter.
Über jeden Kanal sind wir ansprechbar. Und das Beste ist einfach vorbeikommen und die Leute angucken. Sind nämlich alles sehr nette Leute.
Ja, das merken wir.
Ja.
Eine Frage habe ich noch, wenn ihr sagt, ihr seid ein Team. Sind auch viele Frauen bei euch im Team oder ist das eher ein sehr männerdominierter Bereich? Also wenn ich an Computer denke oder an diese bestimmte Art auch das auszustellen, denke ich an ein sehr männerdominiertes Feld. Ist das so
das
oder
ist
es gut durchmischt?
Also von diesen 12, 15 Personen, ich muss gerade überlegen, sind 4 Frauen. Also ich würde sagen, die Quote ist relativ gut für so ein nerdiges Thema.
Ja.
Und auch gerade bei den großen Veranstaltungen, muss ich sagen, kommen erstaunlich viele Frauen auch. Also das ist fast halbe schon.
Ja.
Also können sich auch Frauen trauen, euch anzusprechen und bei euch mitzumachen. Ja, manchmal ist da ja vielleicht so eine Barriere, wenn man denkt, okay, das ist nur ein Haufen von Männern. Da traut man sich dann vielleicht gar nicht, sich da zu integrieren. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Und falls ihr, liebe Zuhörer, Lust habt, mal die Ausstellung anzugucken. Die nächste Ausstellung ist wieder am Dienstag ab 18 Uhr und ihr findet das Computermuseum am Bahnhofsplatz 10 im Gebäude der Post direkt in der Nähe des Bahnhofs. Danke, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Nun geht's musikalisch weiter mit Babe Ruth und The Mexican.
Campus Radio Oldenburg.
Dein Radio für die Uni und die Stadt.